SWR 2 Leben.
Ja, Katheline, was war denn passiert?
Eine Betroffene hat sich an uns gewandt und sie war betroffen von Cyberstalking. Sie hatte den Fall, dass sie nicht benennen konnte, wer sie da online gestalkt hat und war sehr verzweifelt.
Und hat sie schon irgendwelche Ideen, wer dahinter stecken könnte? Oder irgendwie Anfangsverdacht oder Vermutung?
Die Betroffene hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Idee, wer dahinter steckt. Und was sich in den laufenden Tagen und dann Wochen entwickelt hatte, war, dass sie von diesem Herrn angegangen worden ist. Das heißt, sie hat hunderte von E-Mails bekommen im Sinne von Anmeldungen bei Online-Portalen, Newsletter-Zusendungen, übelste Beleidigungen auch sexualisierter Art.
Wir sind in Darmstadt im Büro des Instituts Psychologie und Bedrohungsmanagement. Es wird mit 11 Mitarbeitern geleitet von dem Kriminalpsychologen Jens Hoffmann. Seit knapp 15 Jahren beraten er und sein Team Unternehmen und Behörden, die von Mitarbeitern bedroht werden. Sie analysieren den jeweiligen Fall, erstellen sogenannte Fallanalysen. Gleichzeitig werten sie ihre Arbeit wissenschaftlich aus, machen Erhebungen und veröffentlichen sie. Sie unterstützen Unternehmen, die ein Bedrohungsmanagement einrichten möchten. Ergänzend dazu werden in dem Institut Seminare angeboten und Fachkräfte ausgebildet zu Bedrohungs- und Krisenmanagern. Der Terminkalender von Jens Hoffmann ist ziemlich voll.
In dieser Woche habe ich einmal eine Fallanalyse, die ich praktisch verfasse. Da geht es um einen Mitarbeiter in einem Unternehmen, der ja Drohungen ausgesprochen hat, um das dann einzuschätzen. Und auch, wie das Unternehmen mit dem Mitarbeiter dann auch umgehen soll. Dann ist nächste Woche eine Konferenz zum Thema Bedrohungsmanagement. Und da halte ich mit meinem Kollegen Mirko Alwin einen Vortrag. Und ja, das sind gerade so die aktuellen Termine.
Jens Hoffmann und sein Team beraten und unterstützen auch Privatpersonen, die sich bedroht fühlen. Wie etwa jene Betroffene, die Opfer von Cyberstalking wurde. Für uns rollen er und seine Kollegin Katheline Simon den Fall noch einmal auf. Der Täter hatte die Adresse der Betroffenen im Internet ausfindig gemacht. Schon bald beließ er es nicht dabei, ihr unentwegt Mails zu schreiben.
Am Samstagmorgen kamen Dutzende Warensendungen von zum Beispiel Online-Apotheken. Und das hat in einer Massivität und Form und Intensität zugenommen, dass wir dann auch das Fallmanagement tatsächlich übernommen haben und dann gemeinschaftlich mit der Dame dann erarbeitet haben, wie man sich zu verhalten hat.
Sie sollte auf keine Mails von ihm antworten, alles ignorieren. Das rieten ihr die Bedrohungsmanager.
Der nächste Schritt ist, dass wir zunächst einmal Informationen sammeln, im Sinne von, welche Angriffspunkte nutzt der Cyberstalker und welche Angriffspunkte liefert auch die Person jetzt oder die Frau, die da in dem Fall betroffen war. Das heißt zum Beispiel, dass sie ihre E-Mail-Erreichbarkeit ändert erstmal. Das wurde immer belastender für sie, dass sie dann auch das E-Mail-Monitoring über den E-Mail-Account abgibt an eine vertraute Person aus ihrem engen Umfeld. Der Täter hatte dann im Laufe der Wochen quasi noch eine Eskalationsstufe hinzugefügt und beschuldigte sie dann einer Straftat, die doch sehr bedeutend ist, wenn man damit beschuldigt wird und konfrontiert ist. Und man kam gar nicht mehr hinterher, das alleine aufzufangen.
Cyberstalker nutzen das Internet, um unerkannt zu bleiben. Sie verschweigen, wer sie sind, geben sich neue Namen, erfinden neue Identitäten. Die Betroffene wusste nicht, wer sie bedrohte.
Und das ist ja dann auch häufig unheimlich, weil ich nicht weiß, wer es ist. Und Kontrollverlust ist etwas, womit wir alle nicht gut zurechtkommen. Und eben dann auch der Rufschaden, der dann entstehen kann. Also wenn sich jemand eine andere Identität, wie wir es bei Cyberstalking oft haben, dann annimmt und verleumdet. Und das kann wirklich in eine Belastung führen.
Zusammen mit der Betroffenen gehen Jens Hoffmann und sein Team durch, wer als Täter in Frage kommen könnte. Möglich wäre jemand, der sich an ihr rächen wollte.
Rachestalker beispielsweise, die kennen wir auch schon aus der Offline-Welt, die sich daran erfreuen, an der Vorstellung, dass andere ja leiden, was wir dann auch beraten beispielsweise bei Rachestalking, zeigen sie nicht, dass sie davon beeindruckt, verunsichert sind, weil das ist die Nahrung, die der Stalker braucht für das Rachemotiv.
Das war in diesem Fall nicht so tatsächlich. Das war jemand, der völlig anonym, keinerlei Kontakt zum Opfer agiert hat, was man auch oft in seinem Verhalten dann aber auch ablesen konnte. Und die weitere Steigerung des Falls war dann auch, dass von der betroffenen Person, also von der Frau, die Identität zusätzlich missbraucht wurde. Das ist auch ein Aspekt, den Cyberstalker gerne nutzen, ist die Identität einer Person zu missbrauchen oder zum Beispiel auch Identitätsdiebstahl, das heißt Fake-Profile anzulegen bei Facebook, bei Online-Dating-Plattformen.
Etwa wenn der Stalker sein Opfer einer schweren Straftat beschuldigt. So weit ging der Stalker in diesem Fall nicht. Jens Hoffmann und seine Kollegin hatten jedoch Mühe, den Stalker zu finden.
Der Täter war nicht ausfindig zu machen, weil er nicht nur das Opfer belästigt hat, sondern er hat quasi, was man nennt, eine verdoppelte Verkennungsstrategie angewandt. Das bedeutet, er hat mehrere Personen gestalkt.
Um das Opfer besser zu schützen, schalten die Bedrohungsmanager das Landeskriminalamt ein. Ohne Erfolg. Doch nach einiger Zeit hört alles auf. Kathleen Simon.
Die ziehen ja auch dann weiter nach einer Zeit, im Sinne von, man hat sich, ja, so grausam wie das klingt, an jemandem abgearbeitet. Ja, im Schnitt dauert ein Stalking-Fall 12 Monate, mehr oder weniger.
Das kann eine lange Zeit sein. Kathleen Simon und ihre Kollegen sehen ihre Arbeit vor allem darin, das Opfer zu unterstützen und an seiner Seite zu sein.
Mir macht es Freude, dass wir da Betroffene unterstützen und auch begleiten und dass wir auch tatsächlich helfen können. Also der Erfolg ist immer schön zu sehen, wenn man tatsächlich langfristig gesehen jemanden stabilisieren konnte, weil man erklären konnte, was geht da vor sich.
Das Opfer soll nicht reagieren. Das ist nicht einfach, denn der Täter versucht alles, um Antwort zu erhalten.
Drohbriefe, also im Sinne von, du hast dich mit mir angelegt, du wirst jetzt genau sehen, was du davon hast. Ich werde dir mal zeigen, mit wem du hier zu tun hast. Und das auch mehrmals, ja. Und auch solche Drohungen sollte man in keinster Weise eingehen. Das heißt, keine Kommunikation zu demjenigen aufbauen, der mir da online droht. Das ins Leere laufen lassen, das ist eine sehr, sehr gute Strategie.
Jens Hoffmann und sein Team beraten vor allem große Unternehmen, die von Mitarbeitern oder ehemaligen Mitarbeitern bedroht werden.
Am Anfang war die Vorstellung, dass diejenigen, die wirklich aggressiv sind, die wirklich gefährlich sind, dass das Mitarbeiter sind wie andere auch. Wenn man genauer hinschaut, ist das aber keinesfalls so, sondern diese Mitarbeiter haben häufig schon, ja, beispielsweise sehr aggressives Verhalten gegenüber Vorgesetzten dann auch gezeigt. Nur es hat keiner so richtig mal genauer hingeschaut und die verschiedenen Puzzlesteine zusammengesetzt. Häufig fühlen sich ungerecht behandelt und sagen, die wollen mich fertig machen, obwohl das meistens gar nicht der Fall ist. Die haben so einen leichten paranoiden Einschlag in der Persönlichkeit. Das sind so Gruppen, denen wir regelmäßig begegnen. Und natürlich Stalking-Fälle.
Dabei verhalten sie sich, so Kriminalpsychologe Jens Hoffmann, erstmal unauffällig.
Wenn jemand ungerecht behandelt wird, ist das ja auch erstmal legitim, dass man dann sagt, also so geht das nicht. Aber eben bei denen ist das total überschüssig. Also die wollen dann einen Feldzug machen, was ihnen alles dann auch widerfahren ist. Also da ist das vom Ausmaß von dem, was ihnen widerfahren ist und ihrem Blick darauf, das ist völlig aus der Balance geraten.
Mitunter bleibt es dann nicht nur bei Drohungen.
Er hat nicht nur gedroht, sondern er hat auch das Haus, das Privathaus des Vorgesetzten dann observiert, wurde auch davor gesichtet, hat auch weiter Drohungen ausgesprochen und zum Teil auch digital gesendet. Und eines Tages, als der Vorgesetzte aus dem Haus gegangen ist, hat der frühere Mitarbeiter ihn dann attackiert und beinahe umgebracht.
Das ist kein Einzelfall. So tötete der Mitarbeiter eines deutschen Unternehmens einen Kollegen mit einem Samurai-Schwert. 3 andere verletzte er schwer. In der Zürcher Kantonalbank erschoss ein Bankangestellter seinen Chef und dessen Stellvertreter. Dann brachte er sich selbst um. Jens Hoffmann und seine Kollegin Claudia Dölitsch haben 20 Fälle untersucht, bei denen jemand getötet wurde. So erstach ein Jobsuchender den Direktor eines Arbeitsamts. Er hatte ihn zuvor auf seinem Grundstück aufgelauert. Der Arbeitslose hatte keine Arbeit gefunden und machte das Bundesamt für Arbeit dafür verantwortlich. Zuvor hatte er schon gedroht, er werde aus dem Amt jemanden fertig machen, bevor er selbst fertig gemacht werde.
Wir haben ja diese Studie gemacht von 20 Fällen von Tötungsdelikten in deutschen Unternehmen oder Behörden auch, um überhaupt mal einen genaueren Blick drauf zu haben, was passierte eigentlich. Es gab keinen einzigen, der nicht immer wieder auffällig war dabei.
So war es auch vor der Gewalttat des Jobsuchenden.
Er droht tatsächlich auch direkt dem Vorgesetzten, häufig auf eine verdeckte Drohung, wo man sagt, also wenn Sie so weitermachen, dann passiert was ganz Schlimmes. Andere gibt es, die Waffen mit zum Arbeitsplatz auch nehmen. Und man merkt auch, dass diejenigen, die sind den anderen dann auch unheimlich.
In ihrer Studie machen Jens Hoffmann und seine Kollegin deutlich, etwa die Hälfte der Gewalttaten am Arbeitsplatz wären nicht geschehen, wenn zuvor Drohungen ernst genommen werden. Es hilft, wenn es in Unternehmen eine Stelle gibt, die das aufgreift und dem nachgeht. Am besten ist es, mit dem Mitarbeiter Kontakt aufzunehmen.
Dass man erstmal sagt, also wir haben das und das gehört, Sie haben hier Drohungen ausgesprochen oder Sie lauern der Frau so und so dort draußen auf. Möchten Sie bitten, mal aus Ihrer Sicht zu berichten, was dort passiert ist? Und dann haben wir häufig Leute, die dann erstmal so da sitzen und dann ist es manchmal sinnvoll, dass man auch mal deutlich macht, dass es sicherlich auch für ihren eigenen Vorteil ist, da die Karten auf den Tisch zu legen. Oder wir haben auch Leute, die dann sagen, ja, endlich sieht das auch noch einer, das Schwein, das macht alle fertig dann auch.
Für ihn sind nicht nur die extremen Fälle wichtig. Menschen, die gestalkt werden, können darunter schwer leiden. Das zeigt der Fall einer Führungskraft in einem der größten deutschen Unternehmen, der Telekom. 5 Jahre lang wurde sie von einer ehemaligen Mitarbeiterin gestalkt, die ihr in dieser Zeit hunderte von Mails schrieb. Hilfe fand sie beim Bedrohungsmanagement, das die Telekom 2014 zusammen mit Jens Hoffmann aufbaute.
Eine Nachricht, die ich bekommen habe, war einfach nur eine Info, dass sie nicht zurück zu uns kommt. Wollte sich quasi so ein Stück weit von mir verabschieden. Also sie schreibt, sie hatte nicht viel erwartet, war daher auch nicht enttäuscht, bedankt sich, danke trotzdem für alles. Alles Gute, Meisterin, ich hoffe, der Wein hat geschmeckt, war ja kein Wasser. Ich habe keinen Wein von ihr geschenkt bekommen, also nehme ich an, dass es sich bei der Aussage irgendwie so in Richtung, sie predigt Wasser, aber trinkt Wein, handelt. Aber gut, das ist halt ihre Ansicht der Dinge, ne?
Wir sind in Bonn in der Zentrale der Deutschen Telekom. Susanne erzählt ihren Fall. Mit dabei ist Claudia Brandkamp vom Bedrohungsmanagement des Telefonanbieters.
Da kam eine Mail, in der sie mich mit Vornamen ansprach. Das war kurz nachdem sie das Unternehmen verlassen hatte. Da kam dann, hallo liebe Susanne, ich dachte, Sie möchten vielleicht wissen, was aus mir wird, wenn ich mal groß bin. Ich hatte gestern meinen letzten Arbeitstag im dem und dem Unternehmen. Ich denke, ich habe eine gute Visitenkarte hinterlassen, sodass der Nächste sicher auch gern gesehen ist. Und heute fliege ich in den Urlaub. Herzlichen Dank für alles und auf Wiedersehen.
Es ging allerdings weiter.
Also im Laufe der Jahre. Und dann zwischendurch halt auch mal im Abstand von ein paar Tagen oder am selben Tag 2 oder 3 Mails. Das ist auch schon vorgekommen. Wenn man so diese Historie bedenkt, dann frage ich mich schon, mit welchem Hintergrund schreibt sie mir das jetzt? Also eigentlich macht das keinen Sinn, weil wir nicht befreundet sind, weil wir keine Kollegen mehr sind, weil wir auch sonst privat keine Verbindungen miteinander haben. Also weder der gleiche Sportverein noch das gleiche Hobby. Wir haben einfach keinerlei Verbindung. Zumal wir ja eben zuvor schon eher negativ behafteten Kontakt haben, als es um das Arbeitszeugnis ging.
Stalking-Verhalten kann ja unterschiedliche Ursachen haben. In diesem Falle war es eher beziehungssuchend. Und dadurch, dass die Arbeitssituation dann getrennt war, wurde natürlich das viel massiver aufgebaut, um wieder in die Beziehung zu treten.
Sagt Claudia Brandkamp vom Bedrohungsmanagement der Telekom. Sie hat Susanne unterstützt und beraten, als das Stalking der ehemaligen Mitarbeiterin nicht aufhören wollte. Nach einiger Zeit änderte sich der Tonfall in den Mails.
Die waren von freundlich, also ich erzähle jetzt mal, wie es in meinem Leben läuft, bis hin zu Beschimpfungen wie du Hexe, und waren sehr breit gefächert, sagen wir es mal so. Und als dieser Punkt kam und sie mir berichtete, sie würde bei einer Sicherheitsbehörde arbeiten, habe ich dann auch selber gemerkt, dass es jetzt vielleicht Zeit ist, da wirklich mal den Kontakt zum Bedrohungsmanagement zu suchen.
Bei einer Sicherheitsbehörde, so die Sorge von Susanne, könnte es vielleicht möglich sein, auf persönliche Daten, auf ihre Daten zuzugreifen. Susanne wendet sich an Claudia Brandkamp vom Bedrohungsmanagement.
Für mich war dann erstmal klar, okay, ich bekomme Unterstützung in dieser Situation und dann habe ich auch erstmal tatsächlich längere Zeit nichts gehört.
Wichtig ist ja dann auch dem Täter, in dem Fall der Stalkerin, deutlich zu machen, dass wir das sehr wohl wahrnehmen, dass uns das negativ auffällt, dass alles das, was eben jetzt an Susanne gerichtet war, nicht mehr bei Susanne ankommt, sondern bei uns ankommt, dass wir miteinander in Kontakt stehen, wenn weitere Nachrichten kommen werden. Das ist schon ein ganz deutliches Signal, dass der Stalker dann nicht seine Wirkung erzielt.
Es ging trotzdem weiter. Es war, wie gesagt, eine Zeit lang recht ruhig. Dann folgten aber immer wieder, ja, in Abständen von ein paar Wochen, Mails an mich oder auch an Kollegen zeitweise. Und dann habe ich mich natürlich jedes Mal wieder auch ans Bedrohungsmanagement gewandt und da gab es wieder einen Kontaktversuch.
Das ist in diesem Fall auch anders, da es vorher keine Beziehung gab. Häufig sind ja Stalker Ex-Partner und dann ist natürlich eine viel engere Bindung da und auch dieses Gefühl, ich muss dann nochmal mit dem Stalker, der Stalkerin reden. Ich habe ja auch eine Verantwortung, dass die Beziehung auseinandergegangen ist. Viel, viel größer dieses Risiko. Wir treffen uns noch ein letztes Mal. Dieses letzte Treffen ist das, was wir immer sagen, geht auf keinen Fall.
Hatte Susanne Angst, ihrer Cyberstalkerin einmal zu begegnen?
Die Befürchtung hatte ich nicht, also zumindest nicht, dass man sich in der Stadt über den Weg läuft. Mir war schon klar, dass sie mal im Büro vor der Tür steht. Darüber hatte ich auch mit den Kolleginnen und Kollegen gesprochen, dass sie Bescheid wissen, sollte sie mal auftauchen, dass sie eben auch wissen, wie sie sich zu verhalten haben.
In dem Fall ist natürlich ganz wichtig, dass Stalkerin nicht auf das Opfer trifft. Dann ist das Ziel der Stalkerin ja erreicht, zu sagen, ich muss nur vorbeigehen, ich muss nur oft genug vorbeigehen und dann treffe ich auf Susanne irgendwann, wenn ich das häufig genug mache. Und dieses Erfolgserlebnis dürfen Stalker nicht haben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das rigoros abschirmt, dass klar ist, wenn die Stalkerin im Büro erscheint, dass Susanne niemals da ist und niemals Zeit haben wird.
Claudia Brandkamp und 10 weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten heute im Bedrohungsmanagement der Telekom. Sie helfen nicht nur intern, sondern unterstützen auch andere Unternehmen, die eine ähnliche Anlaufstelle schaffen wollen. Es ist ein Netzwerk entstanden, das sich trifft und untereinander austauscht. Claudia Brandkamp:
Es gab keinen konkreten Sachverhalt, der dazu geführt hat, dass wir das Bedrohungsmanagement und die personelle Sicherheit eingeführt haben, sondern der Hintergrund dessen war, dass unser damaliger Leiter der internen Sicherheit gesagt hat, es ist ganz wichtig, dass man sich dem Thema Gewalt am Arbeitsplatz frühzeitig zuwendet. Das ist keine Kür, sondern ein Pflichtprogramm. Wir müssen uns dem zuwenden und können nicht sagen, wir haben davon nichts.
Sie und Ihr Team unterstützen alle Mitarbeiter im Unternehmen, die Hilfe brauchen.
Wenn Sie bei uns an der Serviceline arbeiten, kann es ja schon mal vorkommen, dass der Kunde ausfallen wird. Und wenn die betroffenen Mitarbeiter, die dort dann den Anruf bekommen, wissen, das geht nicht um sie persönlich, sondern in ihrer Rolle als Mitarbeiter der Deutschen Telekom bekommen sie gerade den Unmut des Kunden zu hören, dann ist das natürlich wesentlich einfacher zu verstehen.
Hier soll bei uns jeder arbeiten können, unbelastet. Unbelastet von Angst und unbelastet von Bedrohung, die unter Kollegen herrschen können, aber eben auch von außen kommen können, beispielsweise auch bei den vielen Kollegen, die im Außendienst tätig sind, also die Techniker, die bei den Kunden zu Hause nach den Anschlüssen gucken, die sind potenziell gefährdet. Sie freuen sich, wenn der Handwerker kommt und sie freuen sich noch mehr, wenn der Handwerker erfolgreich gearbeitet hat und dann auch wieder geht. Das gelingt nicht immer.
Sagt Hussam Assaf, Unternehmenssprecher, der zu unserem Gespräch dazugekommen ist. Claudia Brandkamp sieht ein weiteres Problem. Es könnte sein, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bedroht werden, sich nicht trauen, über eine Bedrohung zu sprechen.
Wenn ihr Bauchgefühl sagt, das stimmt was nicht, ich bin besorgt, ich habe Angst, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass sie wissen, an wen sie sich wenden. Dass sie ein Gesicht dazu haben, dass sie sehr vertrauensvoll mit diesen Informationen umgehen. Und für uns ist auch immer ganz wichtig, dass diejenigen, die sich bei uns melden, wissen, dass wir diese Informationen nicht weitergeben müssen, sofern keine Straftat ist, dass diese Informationen bei uns bleiben und nicht beispielsweise in die Personalakte gehen, dass wir keine Führungskraft darüber informieren müssen, sondern wir uns um das Thema kümmern und die Betroffenen dann auch immer dabei auf dem Laufenden sind, was passiert als nächstes.
Für Jens Hoffmann vom Institut für Bedrohungsmanagement ist es entscheidend, behutsam und sehr akribisch vorzugehen.
Was auch wichtig ist, wir sprechen eben mit Dritten. Wir wollen immer noch mal unabhängige Informationen dann auch haben. Die andere, die auch was mitbekommen haben, sodass wir nicht nur einen Blick drauf haben, sondern aus verschiedenen Bereichen die Informationen bekommen. Das hat sich wirklich auch bewährt. Das schützt auch davon, dass jemand vielleicht jemand anderen nur verunglimpfen will und sagt, also der ist gefährlich.
Er begrüßt den Weg, den die Telekom geht. Auch wenn das Thema Gewalt am Arbeitsplatz nicht neu ist.
Mein Eindruck ist, dass es diese Fälle schon immer gab. und die eben früher ja nicht so wahrgenommen wurden, außer die armen Betroffenen, denen wir dem ausgesetzt waren. Also als wir vor 10, 15 Jahren das Thema Gewalt am Arbeitsplatz erstmal formuliert haben im deutschsprachigen Raum, gab es eigentlich ganz wenige, die das überhaupt ernst genommen haben und haben gesagt, wir sind jetzt auch nicht wie bei den US-Amerikanern. Und das hat sich doch in den letzten Jahren ganz, ganz deutlich auch geändert.
Gleichzeitig hat sich das Spektrum erweitert. Stalking sei nicht mehr allein das zentrale Thema.
Wir haben mehrere Fälle von Radikalisierung. Wir haben Mitarbeiter gehabt, die sich dann auch wirklich zu zweit, zu dritt vor einigen Jahren dann rechts radikalisiert haben, die gegen Mitarbeiter mit einem anderen kulturellen Hintergrund dann auch sehr feindselig agiert haben. Und wir haben immer wieder Fälle auch von Menschen, die dann islamistische Äußerungen tätigen. Das muss nicht automatisch bedeuten, dass die dann auch gefährlich sind, aber das schafft schon viel Beunruhigung auch.
Jens Hoffmann wird als Kriminalpsychologe oft zu Vorträgen eingeladen. Seine Meinung ist gefragt.
Die Zunahme von Bedrohungen gegenüber Bürgermeistern, Amtsträgern, Politikern und eben auch in Unternehmen, das hat auch unserem Eindruck nach massiv zugenommen. Und das ist hochproblematisch, weil dieses Hunde, die bellen, beißen nicht, stimmt nicht. Wenn jemand wiederholt Drohungen ausspricht, gewöhnt er sich daran und vielleicht geht er dann irgendwann noch einen Schritt auch weiter.
Vor allem, wenn etwa bei Übergriffen oder Terroranschlägen nicht die Opfer im Mittelpunkt einiger Medien stehen, sondern vor allem der Täter.
Wir haben ein bisschen die unglückselige mediale Sache, dass wir zum Beispiel einen rechtsextremen Fall wie in Halle, wie ihn groß gemacht haben. Also das war ja im Prinzip jemand, der Schwierigkeiten hatte, den Anschlag auszuführen. Das hat alles nicht geklappt. Er hat sich selbst auch noch beschimpft als jemand, der sich auf die Reihe bringt dann auch. Also es war alles andere als grandios. Und was haben wir für Bilder wieder? Dann im Hubschrauber eingeflogen, da hat man die Polizisten drumherum. Er ist groß gemacht worden. Ich finde unseren Umgang mit Drohung, mit Gewalt, mit Extremismus, mit Gewalt am Arbeitsplatz bis heute erschütternd naiv. Und wenn wir so weitermachen, produzieren wir weitere Täter ungewollt dann auch. Und das halte ich für ein Problem, was eigentlich kaum auch beleuchtet wird. Bei den Schulamokläufen war diese Dynamik auch schon so vor einigen Jahren, dass je mehr man die zeigt, individualisiert, zu einem negativen Held auch dann aufbaut und nicht gewissermaßen mit einer gewissen Neutralität und weniger die Klischees bedient, schaffen wir gewissermaßen die Risiken ungewollt mit.
Jens Hoffmann plädiert daher dafür, Stalker und Attentäter so wenig wie möglich zu beachten. Wir ernähren sie, wenn wir ihnen unsere Aufmerksamkeit schenken.